Ich weiß gar nicht, ob man darüber reden kann, dass du gerade schon auf der Toilette warst im NDR.
Ja, natürlich kann man darüber reden. Ich finde das ein natürliches Thema.
Ja, aber das sind ja wieder Gebührenzahler,
doch,
die
doch,
dafür nein. aufgekommen sind, dass du da das Toilettenpapier weg.
Naja, okay, Papier und hast. Eben Spülung betätigt, ja. Ist Schwund. Aber ich stehe dazu und bin auch bereit, eventuelle Konsequenzen zu tragen. Ich war im NDR und habe sowohl ein großes als auch kleines Geschäft gemacht und bar jeglicher, also mieser, ich habe ein reines Gewissen.
Vielleicht können wir dem Gebührenzahler dafür was zurückgeben, also wir jetzt nicht, weil wir arbeiten
bereit.
Ja auf eigene Kosten.
Ja, ich wäre bereit.
Das ist ja ein Ehrenamt,
das
wir bekleiden,
ja.
Aber vielleicht demnächst, dass du da was zurückgibst.
Mehrere Euro wäre ich bereit.
Und guck mal, das ist auch schon wieder mal eben 5 Wochen Pause und es ist schon wieder alles wie immer. Carlo von Tiedemann ist da, Luxus-Tiede, wie wir ihn auch nennen. Auf Kosten des Gebührenzahlers hat er sich seine 12 Quadratmeter im Souterrain mit Eierkartons isolieren lassen. Schön, dass du es hierher geschafft hast, mein Herz.
Ja, mein Hase, mein Bella. Ich finde es auch wunderschön, dich nach so wirklich gefühlter, viel zu langer Zeit wiederzusehen. Und du bleibst für mich Banana und bist mein persönlicher Reichtum, wenn es um unseren Podcast geht.
Ich bin Steffi Banowski, deine Regierung, um da direkt mal in Flow zu kommen. Und hier ist die Grauzone, der Podcast zwischen den Generationen. Gelauncht lange bevor Marin Kreumann auf die Idee gekommen ist, etwas übers Altern zu machen.
So.
Aber schön, herzlich willkommen in der Podcast-Familie, Frau Kreumann. Carlo, wir haben uns 5 Wochen nicht gesehen und ich habe das Gefühl, weil ich habe dich medial beobachtet, du bist richtig aufgeblüht während meiner Abwesenheit. Zuerst nicht, da gab es ein kleines Low, da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber du hast dich dauernd auf irgendwelchen Events gesehen.
Ja, ich überlege gerade, das fällt mir schwer zu überlegen.
Ja, aber ich kriege ja immer die Informationen über Instagram.
Ja, gib mir mal am besten die Infos und ich sage dann ja oder nein.
Ich weiß nicht, irgendwas mit Kunst? Warst du bei irgendwas mit Kunst?
Ja, wir haben den Abschied von, das war halt ganz toll, von 4 Hamburger Fotografen gefeiert, die allesamt 40 Jahre in Diensten ihrer Kamera unterwegs waren, als Pressefotografen, die natürlich unglaublich viel vor der Linse hatten. Viele, viele Menschen, damit verbunden viele bunte Geschichten und die haben sich an einem einzigen Tag im Haus des Kunstes, Haus der Künste verabschiedet. Und das war eine wunderschöne Sache, weil wir hatten bei uns die Wanda Perlewitz, die Schauspielerin, geladen und Marek Ehrhardt und Falco Drossmann, den ehemaligen Bezirksamtsmittechef, der jetzt hier am Bundestag sitzt für seine Sozialdemokraten. Und das war sehr lustig, 2 Stunden. Die Jungs haben erzählt über ihre tollen Geschichten mit aberwitzig großen Internationalen. Und ich habe das Ding moderiert und wir waren alle der Meinung, das ist richtig gut gewesen.
Angezündet, so habe ich diese Bilddokumente wahrgenommen. Wohin haben die sich denn verabschiedet nach 40 Jahren?
Wie, womit?
Wohin? Wie haben sie verabschiedet?
Diese Frage habe ich gar nicht stellen wollen, weil dann vielleicht reden die, ich glaube einfach, die werden privat ihre Studios haben. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass alles an hätte, könnte, würde. Ich weiß nicht genau, aber ich nehme an, wer 40 Jahre lang für kritische Zeitungen, also der eine war vor der Süddeutschen, der andere von der FAZ, der Bild-Mobo. Also die haben Zeit, die haben teilweise auch große Arbeitgeber versorgt und ich nehme an, die haben jeder ihr Studio.
Also 40 Jahre Betriebszugehörigkeit, das ist ja keine Zeit für jemanden wie dich.
So, da fange ich erst an.
Richtig. Naja, und dann warst du natürlich beim Event des Jahres, bei der Trauerfeier von Uwe Seeler. Ich will das mal die Leute reinholen, die jetzt nicht Hamburger sind. Der Tod von Uwe Seeler ist so vom Identitätsgefühl für uns Hamburgerinnen und Hamburger ungefähr so, als würde der Kölner Dom auf Wolfgang Niedecken fallen. Und dann wäre es zu Ende für beide. Aber so ist die Stimmung in der Stadt gewesen. Obwohl gestern, als du da warst, und deshalb unter anderem zeichnen wir auch als heute auf, also wir kommen ja noch einen Tag später, 5 Wochen und einen Tag. Gestern war die Stimmung dann aber schon wieder einigermaßen in Ordnung. Du warst im Volksparkstadion. Ich habe dich gesehen, Schenkel an Schenkel mit der Chefin in der Kisscam. Und du sahst eigentlich relativ gelöst aus. Wie war es denn?
Nein, es war eine, sofern man Trauerfeiern dieses Attribut verleihen kann, eine fast fröhliche Trauerfeier. Lag auch zu großen Teilen an dem großartigen Olli Dietrich, der eine fiktive Fußballreportage in einem Traum, den er hatte, natürlich im Mittelpunkt Uwe Seeler. Er war Uwe und hat das wunderschön gemacht. Und ja, es war einfach der Mensch, der ist immer bei Uwe, über den fußballerischen Aspekt musst du nicht reden. Einer der besten der Welt, wenn nicht sogar der beste Stürmer der Welt, ja, zu seinen Glanzzeiten war. Aber immer wieder wurde diese Menschlichkeit betont von Uwe, die er im großen Maße hatte, und diese Normalität und dieses wirklich, dir in die Augen gucken und du weißt, da sitzt einer, hallo, der sagt nichts anderes als die Wahrheit. Und das ist schon großartig gewesen. Ich hatte ja die Möglichkeit, mehrfach mit ihm zu reden. Ich habe ja eine Zeit lang mitgespielt in der Altherrenmannschaft von La Paloma. Und bei La Paloma war er immer dabei auch.
Was hast du denn da gemacht? Getränke gebracht?
Nein, oder? pass auf, dass wir darüber nie geredet haben. Ich wurde eingekleidet im offiziellen Dress von La Paloma und bin dann auch aufgelaufen unter dem donnernden Applaus der Zuschauer. Habe mich also bewegt. Also bin Schritt für Schritt auf den Platz gegangen. Und dann gibt es natürlich diese Situation, wo man einfach sagt, die Einsamkeit hat mich jetzt endgültig eingeschlossen. Ich habe auch keinen Spaß mehr am künftigen Leben. Immer dann, wenn das Leder, der Ball, das Runde, auf mich zulief, schrien 10 Leute, lass ihn liegen.
Die Einsamkeit.
Lass ihn liegen. Ja. Steffi, und das sind Augenblicke zwischen furchtbar und wirklich brutal zum Realismus.
Das und was war wieder der Pfosten der gegnerischen Mannschaft?
Wie meinst du das jetzt?
Ja, du hast den Ball quasi in die falsche Richtung buxiert.
Nein, ich habe ihn gar nicht berühren dürfen.
Ja. Ah, ja, genau, wie der Pfosten der gegnerischen Mannschaft.
So, ja, genau, ja, ja. Genau, ja, genau, ja, ja. Aber das war trotzdem sehr lustig.
In welcher Dekade hat sich das denn abgespielt?
Also, du meinst, wann und wie und ja. Vor 2 Jahren?
Ach was.
Und ich drehe mal das Zeitrad zurück. Vor 30 Jahren war ich ja Mitglied der ARD-Fußballmannschaft. Und da hatten wir ja unter anderem im Tor Sepp Maier und im Sturm Franz Beckenbauer, Günter Netzer, Wolfgang Overath, die damals alle schon zum älteren Stamm der Fußballer zählten. Mittlerweile sind sie alle über 70. Und da habe ich mitgespielt, Otto zum Beispiel, und der berühmte große Schiedsrichter Walter Eschweiler, einer der Weltbekannten, der auch internationale, der auch Olympia gepfiffen hat und Europameisterschaften. Das war so abgesprochen. Es gab immer für mich einen Cognac und eine Zigarette während des Spiels.
Wie Walter bei Walter Frosch.
Und dann bekam ich die rote Karte, weil ich nicht mehr konnte. Also nach 6, 7, 8 Minuten intensiven Laufens kam ich dann irgendwie mit dem Cognac oder brennende Lulle aufs Spielfeld rot und raus und prima. Das war einfach Gaudi.
Hattest du denn niemals das Bedürfnis oder hast dir mal gedacht, wo jetzt Fußball so eine große Rolle spielt im Leben eines Prominenten, dass du da vielleicht mal hinterrücks ein bisschen ins Training gehst bei irgendjemandem, dass du auch mal eine gute Figur machst auf dem
Nein, Spiel. Das bin ich ja eben. Ich bin ja völlig losgelöst, wenn es um Karrieren oder an sich arbeiten oder sich perfektionieren. Ich weiß gar nicht, ob man da sagen kann, es interessiert mich nicht. Ich habe mich nicht dazu berufen gefühlt. Ich bin auch so zufrieden. Ich weiß natürlich, ich hätte auch aus meinem Leben viel mehr machen können. Ich wollte eigentlich nur meine satte Zufriedenheit, dass ich mir und anderen nicht zu sehr auf den Geist gehe. Du kannst jetzt auch da einhaken, aber...
Nein, das macht mich ganz glücklich. Dafür bist du hier gelandet und nicht...
das tut mir leid. Gott sei Dank, ja.
Du hast gerade schon betont, diese Bescheidenheit, Bodenständigkeit, die Nahbarkeit, die von Uwe Seeler immer so betont wurde. Da frage ich mich, warum das heute keine Rolle mehr spielt im Profifußball. Hat das keinen Wert mehr? Ist das keine Währung, mit der man...
Aber um Währung, ich glaube, es liegt tatsächlich letztendlich, Steffi, an diesen...
Kniste.
An der Knete, mit diesem Beiwort astronomisch, wenn ein 19-Jähriger siebenstellig bezahlt wird und 2, 3, 4 Millionen bekommt oder vielleicht sogar noch mehr, und wenn ein 18-Jähriger im Ablösenetz von 40, 50 Millionen schaukelt, das hat eigentlich mit dem reinen Fußball, mit dem reinen Sport nichts mehr zu tun. Das ist ganz hartes Business. Und natürlich müssen die auf dem Platz ihre Leistung bringen, was die meisten ja tun. Aber ich glaube eben dieses Bolzen und sich bis zum Umfallen einsetzen, wie Uwe und wie frühere Fußballspieler zu sehen waren, diese Ehrlichkeit im Fußball und dass man wirklich der eine für den anderen und 11 Freunde müsst ihr sein. Schöne Grüße an Sepp Herberger. Das gibt's nicht mehr. Das ist anders.
Habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, würde denn der Profifußball sterben, wenn die Fußballspieler ein normales Gehalt bekommen würden?
Könnte irgendwie.
Und nebenbei, so wie auch Uwe Seeler, der war ja gelernter Speditionskaufmann und hat dann Adidas-Artikel vertreten. Der Fußball würde doch trotzdem existieren. Also ein sehr guter Fußballspieler wird doch nicht sagen, nee, dann spiele ich nicht für eine große Mannschaft, wenn es nur so und so viel Geld gibt. Er würde ja trotzdem auf den Platz rennen.
Aber das wäre ein Kreisel ohne Ende. Dann müssen natürlich auch die Zuschauer, also die Eintrittsgelder runtergehen. Und das wäre nicht mehr dann die große, gigantische Show, weil du natürlich auch keine großen Namen mehr hast.
Ja,
dann.
Ja, ne? Gut, aber wenn das für alle gelten würde, würden die Leute doch an die Männer nicht sagen.
Wunschtraum, die Männer klar, sagen. Ja, natürlich. Völlig.
Also die Spirale ist irgendwann in die falsche Richtung gegangen.
So.
Und dann haben wir solche Leute wie uns Uwe verloren als Typen so auf dem Platz. Ja, glaube ich nämlich auch. Ich habe mir die Veranstaltung auch angeguckt im Fernsehen. Ich weiß nicht, wenn du da alles gesehen hast. Mein erster Eindruck war, die Schlange vor dem Damenklo wird relativ kurz gewesen sein. Ich habe sehr viele Männer gesehen.
Ja. Du hast völlig recht, ja.
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 Wer war denn da? Wen hast du denn gesehen?
Ach Gott, du, also von Uli Stein und Hansi Flick und unser Oberbayer, der Präsident, wie heißt er? Hallo, 21, 22, 23.
Du bei Fußball kannst du
mich Olli.
Olli Kahn.
Natürlich. Ah. Und ganz viele alte HSVer, von Max Lorenz über hin Willi Schulz und Harry Beere und dann natürlich unser Bundeskanzler und Daniel Günther war da. Und aus Niedersachsen habe ich, glaube ich, keinen gesehen. Nee. Keinen offiziellen zumindest. Ach so, ganz viele bunte Hunde, die da rumschlichen.
Kam dann eine Einladung an dich?
Ja, vom Hamburger Senat.
Ach okay.
Ja, ich habe mich aber nicht auf den Platz gesetzt, der für mich vorgesehen war, sondern ich kam rein ins Stadion und da saß Sabine schon, unsere Chefin Sabine Rosbach, und mit auf den besten Platz, weil die hatte sich einfach auch irgendwo hingesetzt. Und ich saß, hab dann mich neben ihr gesetzt und sensationell. Bester Platz mit Beinfreiheit, ein bisschen erhöht und ja, alles im Blick. Und direkt vor uns saßen Scholzi und Co. Und es war alles cool. Otto war da logischerweise. Und ja, eine bunte Gesellschaft.
Hast du geweint?
Nein.
Hast du geweint, als er gestorben ist?
Nein, auch nicht, nein. Aber es war sehr, 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 es ist ja immer wieder dies La Paloma Olé von Hans Albers. Das zimmert nach wie vor rein.
Und dein Freund Julia Wendt saß am Klavier.
Julia saß am Klavier und hat es wie immer fantastisch gemacht. Am Anfang hat er einen Siemenschor begleitet, die Harmonie gesungen haben. Und zum Schluss hat er dann in Hamburg sagt man Tschüss gesungen. Und dabei aufgesprungen und dirigiert. Es waren leider, Steffi, die Zahlen gingen auseinander. Ich sag mal, mehr als 4.000, 5.000 waren nicht da.
Ja, du musst dir ja auch frei nehmen dafür.
Also
Ferien, die Leute sind im Urlaub.
Und bestes Wetter und mitten in der Woche. Und dann
weiß man auch gar nicht, was erwartet einen da. Ne? Stehe ich dann ewig in der Schlange oder so.
Also ich habe gestern Abend im Hamburger Journal habe ich weinende Fans gesehen.
Ja.
Und die eben auch so nah bei Uwe waren, weil eben das war ja auch diese Nahbarkeit von diesem Macker, von diesem großartigen Menschen, der ja so unfassbar normal war. Und das war so schön.
Ilka gesehen, also seine Frau. Mhm. Weiß ich nicht so genau. Die hat immer so eine Eismine, da weiß man nicht, ob die nicht gleich eine Bombe zündet, wenn da jemand vom HSV was.
Also ich glaube tatsächlich, dass die Kollegen vom Fernsehen gebeten worden sind, keine Nahe von ihr zu machen. Also die Kameras sind nicht nah an sie rangegangen. Sie hatte ja ihr Lieblingskostüm an, wie man hört von Uwe, das Schwarz-Weiße.
Das Schwarz-Weiße, okay.
Ja, und ich glaube, das war ganz bewusst. Man hätte ja auch mit Zoom rangehen können. Sie wirkte auf mich sehr, sehr, sehr beherrscht. Komm, Uwe ist jetzt seit fast 3 Wochen tot. Vielleicht ist sie ausgeweint. Vielleicht hat sie schon so früh bei mir geweint.
Ich würde nie jemanden Vorwürfe machen, der nicht weint. Also jeder
konzipiert
ja da sein eigenes
Ding. Ja, richtig.
Ding.
Ja, genau. Man kann ja auch nach innen.
Ja, aber na gut. Sag mal so, wir wollen auch mal realistisch sein. Viele sagen jetzt, 85 ist ja auch kein Alter. Ich würde sagen, war ja auch schon länger nicht mehr gut zurecht.
Ja.
Und sie konnte sich mit dem Thema ja auch schon mal auseinandersetzen. Ne?
Ja, und vor allen Dingen, was man hört, ist er ja diesen äußerst sanften, mehr als willkommen sein, den Tod gegangen. Ne? Also der war ja dann von 2 Tagen, das Uwe ja davon gerauscht.
Ja. Ne? Ich habe gehört, vielleicht kannst du das bestätigen, dass Ilka sehr eifersüchtig war.
Das weiß ich nicht.
Weißt du nicht. Nein. Na, wir wollen nur, im Nachhinein noch keine Schmutzige.
Ich weiß nur so niedliche Sachen wie der Kranz, tschüss mein Mäuschen.
Oh ja, gut.
Ja, er war ja für sie immer das Mäuschen.
Guck mal, jetzt hat Ditsche da eine Rede gehalten. Wer sollte für dich eine Rede halten? Schreib das, alles auf meine lange Liste. Ich mache dir aber auch eine, man weiß es ja nie so genau.
Ich weiß nur hundertprozentig, dass mein Nachruf schon in der Kiste liegt.
Ja, natürlich.
Hundertprozentig, logisch.
Ja. Ich habe ihn mir auch schon mal durchgelesen und die eine oder andere Korrektur vorgenommen.
Hast
ein paar
du doch
Witze
schon,
reingeschrieben,
Gott sei Dank,
ja. Ein paar Gags.
Das würde ich mir übrigens wünschen, dass ich da, aber ich sag dir jetzt etwas, was du noch gar nicht weißt. Ich bin Laudator beim Radiopreis.
Ja, das freut mich natürlich außerordentlich.
Ja, ja.
Ah, ja, für wen darf man das schon sagen?
Ja, also, oh Gott, ja, darf man schon sagen.
In welche Kategorie?
Ich habe keine Ahnung.
Gar nicht.
Ich weiß gar nicht, nein, ich lasse alles auf mich zukommen.
6.9.
6.9. glaube ich, ja genau. Ja.
Denkt ihr eine gute Rede? Können wir zusammen die Rede vorbereiten?
Ja, wenn es eine Rede geben sollte.
Natürlich,
ja.
Du musst doch ein bisschen was erzählen.
Ja.
Die haben das und das gemacht, so und so, bliblablub.
Kenne ich alles gar nicht, ob das dann vorgegeben
Text. Du warst
doch
Text schon mal da, hast du mal geschlafen?
Ja, x-mal, nein, aber ich weiß gar nicht, ob dieser Ausschuss, die Jury.
Die Grimme-Jury,
ob die tatsächlich festgetackerte Texte an
die... Nein, das machen die nicht, das kann ich dir direkt sagen. Das kannst du alles schön alleine machen.
Ja, sehr schön, ne? Dann bin ich so alleine. Dann mache ich es mit dir zusammen.
Ja, genau. Dann
ich
guckst
muss ja
du
nur
mal, wen du da laudieren musst und dann überlegen wir uns noch ein paar schmutzige Gags, die du da reinkommst.
Ja, natürlich.
So
ja,
zwei,
sehr
drei
schön.
Lacher.
Ja,
ja, das freut mich sehr, aber dann musst du mir ja für den 6.9. mit dir schon mal nichts vornehmen. Da
Nein.
Haben wir dann, ja, das ist
Nein.
schade. Na
so,
gut, dann
so.
Hast du Termine. Ich freue mich sehr und ich finde, dass dir die große Bühne gehört. Ich wollte dir, wo wir gerade beim Thema Tod waren, schon eine Weile, aus gegebenem Anlass, Uwe Seeler, die Frage stellen, wenn du jetzt sterben würdest, hättest du irgendwas, was du vorher noch schnell entsorgen müsstest, was keiner finden soll?
Nein.
Das kann doch gar nicht sein.
Nein.
Räumst du immer ordentlich auf zu Hause
Nein.
zum Beispiel? Ich würde mir ja so ein paar Gedanken machen, zum Beispiel, hast du so eine Schublade, wo man mal ein bisschen
Zeug
hat liegen lassen?
Nein. Den Gedanken habe ich schon lange. Ich denke da so drüber nach.
Oder dass du abends sagst, okay, ich lasse die Unterhosen jetzt mal nicht mit der Blume nach oben liegen, sondern ich tue die direkt in den Wäschekorb.
Nein, unter B wie Braun. Nein. Also all das trifft bei mir nicht zu. Ich habe an mir selbst festgestellt, je älter ich werde, umso täglicher denke ich an den Tod. Und wünsche mir natürlich, dass er, wenn er kommt, ohne anzuklopfen, die Tür aufmacht und sagt, wir sind dran. Aber ich habe keine Angst vom Tod, aber er ist da, er ist allgegenwärtig.
Ja, oder so sexy Unterwäsche, dass du sagst, Julia, tu die mal weg, wenn ich...
Kann ich nicht mit dienen. Ich hatte ganz früher mal eine Unterwäsche, die sich ein bisschen gehalten hat an das Einstiegsmotto vom Tatort mit diesem Kringel, weißt du, vorne auf der Unterhose. Verstehst du? Ja, das sind so Sachen, die, aber haben natürlich selten welche gesehen, also das war selten.
Zu welchem Anlass trägt man denn sowas?
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, wenn man auf eine Gruppensexparty geht.
Carlo, was willst du mir damit sagen?
Nein.
Ich weiß auch nicht. Ich trage das einfach so gern.
Ja.
Naja, ich zum Beispiel hatte Anfang des Jahrtausends gab es in Hamburger Sexshops auf der Reeperbahn noch so eine Literaturecke.
Ja.
Und da gab es einen Ausverkauf. Also da war viel so Bildmaterial aus den 80ern.
Schweinebücher.
Ja, aber Schweinebücher, aber schon in so einer Ästhetik, also was es heute gar nicht mehr gibt, da hatten
Frauen
noch viel Haare
überall
und
ja, so. Ja, ästhetisch.
Und die wurden dann
ja.
ausverkauft und die habe ich dann mit Freude gekauft, weil ich die einfach
so.
Und da würde ich jetzt sagen, wenn meine ganze Familie ausgelöscht werden würde zum Beispiel, würde ich sagen, ja, das wäre mir unangenehm, wenn ich jemanden finden würde, weil das würde ein falsches Licht auf mein Sexualleben werfen. Dabei
habe
ich nur
früher
Fun gekauft.
Pornohefte.
Ja,
aber
zum Beispiel.
Ja, Pornohefte habe ich dann irgendwann aus Langeweile, was soll ich mit der ganzen Scheiße aus dem, kenne ich ja jedes Bild darauf mehrfach und habe dann alle entsorgt. Aber das ist schon lange
her. Wo hast du die denn hingebracht? Ins Altpapier?
Nein, ins nächste Altenheim.
Ja, gut, ne? Wenn sie noch gut sind.
Und ein bisschen Freude.
Ja, richtig.
Nein, rein in die Mülle.
Oder dass man halt so Abrechnungen hat von der Krankenkasse, wo drin steht, dass man so eine fiese, pelzige Pilzerkrankung hat zum Beispiel. Dass man vorher guckt, ja, tue ich mal weg, falls ich jemand finde.
Ja, Schredder.
Oder ein Aktenordner mit MPUs.
Was ist MPUs?
Diese medizinischen Untersuchungen, wenn man 30 Mal besoffen Auto gefahren ist.
Verstehe.
ne, wenn du mal gute Ablage machst. Und das steht dann. Das wäre ja, ja auch unangenehm.
Ja, stimmt.
Aber du hast ein reines Gewissen. Oder also, du hast eine gute Julia, wo du weißt, auf die kann ich mich verlassen.
Nein,
die macht den ganzen
Bums weg. Ich schwanke immer noch, wo ich beerdigt werden möchte. Entweder in Wankendorf, dort, wo ich groß geworden bin, neben meinen Eltern, oder in Quickborn auf dem sehr schönen Waldfriedhof. Und das muss ich mir überlegen. Ich bin sogar bereit, darüber nachzudenken, ob ich mich dann anzünden lasse. Jetzt brennt er. Oder vielleicht sogar Seebestattung, weil ich ja irgendwo, obwohl ich kein aktiver Wassermensch bin, mich irgendwo eine große Pfütze, also nicht, aber Ostsee oder Nordsee oder so streuen, also oder Mittelmeer. Ich bin mir noch nicht ganz damit einig, aber irgendwas werde ich dann, also wenn ich tot bin, werde ich die Entscheidung treffen.
Bei der aktuellen Waldbrandgefahr ist es vielleicht auch völlig unerheblich, ob du dich vorher schon, ob du dich vorher schon verbrennen lässt oder nicht.
Genau.
Aber ich glaube, letztlich, ich habe mal eine Sendung über Tod gemacht. Mittlerweile lassen sich 70% oder so tatsächlich verbrennen. Also, sag mal, oder noch was anderes, wo ich auch immer denke, das würden die Leute sicherlich auch gerne wegräumen, ist sowas wie Viagra oder Toupees, Haarteile.
Also ich würde
Zahnersatz.
Ich würde sowohl als auch und auch Zahnersatz zu allem stehen. Was ist denn schlimmer? Viagra?
Ja,
ne? Also da ist für mich
nichts Besseres. Ja, du bist da abgebrüht. Ich würde mein Abi-Zeugnis entsorgen natürlich vorher, weil es wäre mir unangenehm.
Ich könnte es ja nicht entsorgen, weil ich keins habe.
Ja, eben, richtig. Das stimmt. Oder ich mache natürlich auch immer alles sauber. Toiletten und so, damit man weiß, hier hat die Ordnung vorgeherrscht. Daran kann es nicht gelegen haben, dass sie schon so früh von uns gegangen ist.
Richtig.
Es war kein Parasitenbefall.
So.
Ich habe ja schon gesagt, dass ich das Gefühl hatte, bei dir hat die Vergnügung Sucht einzugehalten. Wie gesagt, weshalb die Grauzone auch heute ein bisschen später kommt, weil du ja ständig was zu tun hast. Du warst auch noch zu Gast bei Inas Nacht. Was ich ganz ehrlich, es gibt nicht viele Sendungen, die ich richtig gut finde. Schon gar nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber das finde ich richtig toll, weil da kommen nur richtig coole Leute hin. Wie war's?
Also die Sendung wurde aufgezeichnet im Shellfish.
Dauert es nicht mal ewig? 4 Stunden oder so? Und dann schneiden es
4 Stunden, ja.
Krass.
Ja. Ja, also 3 Stunden von 19:30 bis 23:30 Uhr.
Wie oft bist du in der Zwischenzeit zur Toilette gegangen?
Überhaupt nicht, komischerweise. Ja, ich hatte mich vorher ausgepinkelt. Ich war also, es ist ja so, dass erst Jan Böhmermann dran war, eine gute Stunde, knappe Stunde im Talk mit Ina und dann wurde ein Break gemacht und dann hat sie mich aus dem Off gezaubert und dann haben wir zu dritter gesessen, hat sie sich mit mir beschäftigt. Und das Ganze war dann tatsächlich 23.45 Uhr, weil gegenüber uns hing eine Riesenuhr, die gnadenlos tickte und 11:45 Uhr kamen wir dann aus dem Laden raus. Aber alle taufrisch und toppi.
Also das ist ja jetzt auch keine B-Ware, der Jan Böhmermann. Wie hat es dir denn gefallen? Was hast du denn erzählt? Eine Lebensbeichte dagelassen, die du hier noch nicht offengelegt hast? Ich würde es dir verzeihen.
Ich bin jetzt mit den Worten, die ich jetzt wähle, sehr vorsichtig.
Ja,
und
das
deswegen,
ist immer gut.
Deswegen,
so kennen wir dich.
Ja, gerade jetzt mal weg vom Plapper, Carlo, sondern Ina hat sich für meine Begriffe zu sehr festgekrallt an dieser verfluchten, verfickten Drogen- und Sauvergangenheit, die ich hatte, die ich nicht mehr zum Kotzen hören kann. Und da war sie mit einer fast Wollust dabei.
Ja.
Sie hat mein Buch gelesen, das hat sie wirklich gelesen, das ich vor 12, 13 Jahren mal geschrieben habe, mit dem Titel So und nicht anders. Da sind so viele bunte, tolle Geschichten drin und nur eine Geschichte über meine Drogen und Alkohol. Das war für sie also in Erinnerung ist 4 Tage her, hat sie sich viel zu lange mit aufgehalten.
Das wird ja noch alles zusammengeschnitten.
Ja, das
wenn du richtig langweilige Sachen dazu erzählt hast, dann ist es auch wieder drauf.
Ja, ich weiß nicht. Und Jan Böhmermann ist natürlich ein äußerst kluger Bursche, der hat mir sehr gefallen. Einmal, der ist ja 3,30 Meter.
Ja, richtig.
Richtig
groß. Der geht von hier bis Quickborn.
Ja, also wenn er liegt, ist er die Brücke, genau.
Ja.
Und Jan ist wirklich ein sehr, sehr schlauer, intelligenter Mann, der sehr viel Bildung hat und der das auch gar nicht so zeigt, weil es ist im Gespräch mit Ina merkst du dann auch, davon hat er eine Ahnung und singen kann er auch noch und er spielt Instrumente und so. Aber das kam nicht nach dem Motto, ich Böhmermann, sondern der hat mir wirklich, also es ist schon, er verdient es wirklich zu Recht, dass er zusammen mit Olli Schulz und Flauschi den besten Podcast in Deutschland macht. Das ist schon richtig. Also er ist ein großartiger Moderator und war für mich eine Bereicherung, ihn kennenzulernen. Wir hatten keinen Draht miteinander, das sollte ich sagen. Also ich glaube nicht, dass wir uns privat umarmen, aber es muss ja auch nicht sein.
Nee. Was man da, finde ich, auch wieder sieht, ist, wenn du ein guter Unterhalter sein willst oder gute Witze machen willst, dann brauchst du auch ein bisschen einen Boden des Wissens und der Fähigkeiten.
Ja,
weil sonst
funktioniert
es nicht, sonst wird es flach.
Und er ist eben einer, der auch unterschwellig eben dann richtig austeilen kann, was mir sehr gefallen hat. Ich habe jetzt gerade keine Beispiele auf der Lippe, aber er kann so unterschwellig auch was sehr politisch sein. Und auf der anderen Seite gab es von Ina dann dieses Imaginäre, du hast 5 Personen frei, mit denen du da auf die Insel fliegst und so weiter. Und da hat er gesagt, zum Beispiel möchte ich wahnsinnig gerne mitnehmen von RTL, Frauke Ludewig.
Mhm.
Ich würde dafür was. Die wäre so eine angenehme Person. Und irgendwie passt die eigentlich gar nicht, aus meinem Befinden heraus. Frauke Ludewig und Jan Böhmermann, siehst du da irgendwie eine nähere Verbindung? Ich weiß es nicht. Also,
manchmal kennt man Leute ja nicht so wie andere Leute, die kennen. Ne? Also vielleicht ist sie einfach ein guter Typ. Also ich bin ja zum Beispiel auch großer Fan immer gewesen von Birgit Schrowange, weil die einfach ein lustiger
Typ
ist.
Ohne Ende.
Und das sieht man eher aber jetzt nicht bei ihren Präsentationsfähigkeiten.
Nein, aber das ist toll. Also eine super Frau.
So.
Nein, und auch Ina darf sich Entertainerin nennen.
Ja.
Ich war da immer so ein bisschen kritisch, aber jetzt, wo ich sie erlebt habe, sie ist eine große Ende der Durchsage.
Hast du was gesungen?
Ich durfte leider nicht singen.
Warum
Jan hat gesungen.
Was hat er gesungen?
Oh Gott, er hat, glaube ich, sogar eine Eigenkomposition gesungen.
Ach was.
Ja. Ich habe das auch gar nicht mitbekommen, weil ich irgendwo natürlich wie immer dann plötzlich mal irgendwo woanders war mit Gedanken. Na, wie gesagt, es war kurzweilig und schön und prima und wird ausgestrahlt irgendwann Ende September und wir sagen rechts wieder Bescheid.
Und Wanda, eine meiner
österreichische
Band.
So eine geile Band. Du musst dir vorstellen, der Schellfisch hat ja, ich glaube, 3 Quadratmeter geht da rein.
Ja.
In diesen 3 Quadratmeter sind 7 Kameras und 30 Zuschauer. Das ist schon alles ein bisschen eng. Und Wanda hat einen so alle live, so geilen Song. Ja, welchen denn, Carlo? Ich habe keine Ahnung. Nein, das ist schon eine geile Sendung, hallo. Aber Ina, du hättest nicht immer auf diesem scheiß Koks-Mensch rumhängen. Was passiert jetzt?
Wir sind ja alle dir sehr wohlgesonnen. Wir freuen uns auf die Ausstrahlung. Sagen wir dann nochmal, wann es ausgestrahlt wird. Ende September oder so,
hast
du gesagt, ne? Und dann, Carlo, das Thema Vergnügungssucht nimmt kein Ende. Als ich letztes Mal hier war, habe ich gesagt, ja, sorry, wir müssen jetzt mal ein bisschen länger Pause machen. Aber dann hast du die Pause selber eingeleitet, weil noch am Tag danach hast du mir angerufen und gesagt, jetzt habe ich Corona.
Corona!
Ja. Da hatten wir doch einen dicken Schuh gemacht. Das kriegt uns nicht.
Ja, stimmt, ja genau. Ja. Nein, bei mir ist wirklich der dicke Schuh deshalb, weil ich dachte, was geht denn noch mehr? 4 Piekse, doppelt geboostert, ist doch, nee.
Weißt du denn, woher du es hast?
Ich habe eine Vermutung. Und zwar habe ich, was auch vom Abstand her kommt, von bis das Virus sich eben oder die Virus sich bei dir reinkrabbelt. Eine Woche vorher war ich bei der Jan-Fetter-Veranstaltung in der Ritze hier bei uns auf
dem Kiez
mit 300 Leuten, die sehr eng und sehr dicht waren und natürlich ganz, ganz viele Kiezianer und nichts gegen Kiezianer, dass sie Corona haben. Aber es waren einfach zu viele da und ich schätze mal, da saß irgendwo in der Ecke.
Da saß der Corona.
Und er hat sich dann meiner ergriffen.
Geht's dir wieder gut? Was schlimm?
Überhaupt nicht.
Zu welchem Teil der Frage passt jetzt überhaupt nicht? Geht's dir wieder gut oder war es schlimm?
Es ist überhaupt nicht schlimm gewesen.
Okay.
Ich habe einen Tag im Bett gelegen, wo ich sage, heute stehe ich auf und dann habe ich Fieber gemessen, 0, aber einfach diese Schlaffheit und dann natürlich den Test gemacht, baff.
Mhm.
Und nach 9 Tagen, ja, war dann das Strichlein da, wo es sein musste.
Dauert ja dann doch eine Weile, ne? Hast du denn schon alle anderen mit in die Scheiße gerissen in deiner Familie?
Nein, nur meine Frau.
Ah, ja, gut.
Ja. Ja, aber unsere Kinder sind verschont geblieben und das glaube ich auch eine Kunst. Mein Sohn war ja gerade da aus Italien und das ist auch so ein Ding gewesen. Wie geht das denn überhaupt? Mama und Papa haben es und Kinder haben es nicht.
Na, manchmal ist es so. Ich habe es ja auch nicht bekommen. Ich habe ganz schön der Arsch gebrannt, ehrlich gesagt.
Der Arsch fällt mir ein. In der Sekunde machen wir eine Pause.
Ja, du, mach doch mal. das wurde ja auch mal Zeit. Na klar, es ist der Kaffee, es ist dies, das, nur man ist es selber nie.
Ja, mhm. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja, 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 klar.
Wir waren dabei, dass ich Angst hatte, dass du mich mit Corona infiziert hast, aber es ist auch an mir vorbeigegangen. Jetzt ist es ja so, jetzt habe ich ja sogar Karl Lauterbach überlebt, der hat ja vor mir Corona bekommen. Ich habe keine Ziele mehr im Leben.
Kannst du
der größte Erfolg, den ich jemals erreicht habe. Was denn?
Kannst du am älteren Herrn, der mit Sicherheit schon anfängte, ein bisschen tüdelig zu werden, bitte mal erklären, welche Corona-Regel haben wir jetzt in Deutschland? Oder sind es 20 verschiedene?
Also im Bus und Bahn brauchst du eine Maske und im Krankenhaus, das war's.
Danke, dann ist es doch übersichtlicher.
Also im Moment ist es eigentlich relativ einfach.
Ja.
Und was ich mache immer Maske auf, wenn ein Dach drauf ist.
Korrekt, ja.
Kann ich dir was von meinem Urlaub erzählen? Etwas, was ich ähnlich unkritisch sehe wie unseren Gesundheitsminister, ist ja das Bahnfahren. Dafür kennt man mich ja. Aber die Bahn hat mich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich wollte mit dem Autoreisezug los und dann haben sie mir 12 Stunden, bevor der Autoreisezug ablegte, in Hamburg-Altona mitgeteilt, der fährt nicht, der Zug ist kaputt.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ja, das war schon doof. Aber nur gut, und das ist ja so blöd, wenn du ein Auto dabei hast, kannst du nicht einfach sagen, ich nehme den nächsten.
Nein.
Weil dann gucken die komisch, wenn du im ICE mit dem...
Ja, ganz cool.
Mit dem Skoda reinkommt.
Ganz möglich.
Das geht nicht. Dann muss man sich schon was überlegen. Was ich nicht wusste, du wahrscheinlich schon, ist, dass der Gardasee ja sowas ist wie das Sylt Münchens.
Nein, das wusste ich auch nicht.
Das ist genauso posch wie Sylt für Hamburger. Ist der Gardasee für Münchner.
Ja.
War jetzt erstmal ein Abturner für mich, aber nun gut. Ich habe dann den Surfsport kennengelernt. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Das war gut.
Du sportliches Luder.
Hast du das eigentlich auch, wenn du an einem Urlaubsort bist am Anfang, dass du immer denkst, guck mal, die anderen kennen das hier alles. Das sind so richtige Profi-Urlauber. Die sind hier immer. Und ich steige jetzt hier neu ein und muss mich erstmal orientieren und fühle mich wie so eine Urlaubsleihe.
Du siehst es schon, wenn du, also ich bin ja nur kein Camper, sondern ein Hotelier. Ja. Und wenn ich dann im Hotel mehrere Tage bin und du merkst schon, die anderen Gäste
kennen sich
kennen sich
100%. Eine Selbstverständlichkeit, die an den Tag legen. Und man selber ist unsicher.
Oder bei dem Frühstück schon, was mich wahnsinnig macht, werden dann Karten ausgelegt und dann zwischen Käsebrötchen und Quark wird dann laut philosophiert. Weißt noch letztes Jahr, heute machen wir, guck mal, da geht der Finger über die Landkarte, es macht mich wahnsinnig, die Oberkuhlen dann, die kenne ich auch.
Als würden die dauernd Urlaub machen, ständig machen die Urlaub,
das ist eine Frechheit.
Ich muss mich erstmal orientieren, allerdings habe ich dann immer selber festgestellt, so letzter Tag Campingplatz, dann ist man natürlich der Silberrücken des Campingplatzes. Guckt die anderen Leute, die so neu ankommen, guckt die so an und denkt so, ob die es hier schaffen werden, ich glaube nicht.
Ja, ist richtig.
Das ist so mein Urlaubsfeeling. Was ja beim Surfen wirklich ein Problem ist für mich. Wir haben da bereits drüber gesprochen. Wenn man an einem steinigen Strand den Surfsport erlernt, dann muss man diese Gummischuhe tragen.
Ja, ja, die habe ich mir immer gewünscht. Allen Ernstes. Allen Ernstes, weil ich bin hochsensibel unter den Füßen, also sohlenmäßig. Und wenn da nur ein oder zwei oder drei Steine sind, dann möchte ich gerne entweder mit dem Stabhochsprung oder dass mich einer trägt oder keine Ahnung wie. Das hasse ich. Und diese Schuhe sind doch geil.
Also Carlo, sag mal so, das hat auch ein bisschen was mit Selbstbeherrschung zu tun. Also
ich
habe das genossen, den Leuten zuzugucken, wenn ich so, warte mal.
Der Storchengang. Banana gehört jetzt sofort zum Ensemble des deutschen Schauspielhauses.
Vor allen Dingen Männer, während Kinder da einfach reinlaufen und auch ich mich bemühe und das ist wirklich das Starke, wie groß der Schmerz auch ist, einfach einen lockeren Gesichtsausdruck machen.
Ja, das kenne ich aber auch.
Kennst du auch?
Nein, ich mache dann immer so, ich bleibe immer stehen und wink irgendwo irgendwelchen Leuten zu.
Oh, das ist auch gut.
Weil es hat gerade richtig weh. Ja. Stehen bleiben, aber fröhliche Miene. Ja. Nicht? Oder zum Beispiel den Himmel absuchen, weil gerade so eine richtig fiese Kante sich in deinem linken Fuß gebohrt hat.
Gucken. Damit die Tränen auch wieder zurücklaufen in die Augen, weil man gerade
weinen natürlich, muss, was ja, genau. Ja, Kopf und Nacken. Und jetzt alles kenne ich natürlich.
Ja, und dann, wenn du diesen Surfschuh dann aber trägst, ne? Ich hatte dann auch einen, der sah aus wie so ein Kuhfuß, wie so ein Paarhufer. Don't ask. Es war nicht meiner. Ich kann ihn dir nicht überlassen. Ich habe ihn nur ausgeliehen. Das ist der Schuh, der signalisiert, ich habe mit dem aktiv sexuellen Leben jetzt abgeschlossen. Und ich fühle mich noch nicht bereit. Also ich habe erst überlegt, das kann man ja machen. Man kann ja sagen, okay, jetzt, man hat auch alles gesehen, ist jetzt auch gut. Aber dann ist mir aufgefallen, ich fühle mich noch nicht bereit und ich gebe diesen Schuh zurück, wenn dieser Surfunterricht beendet ist. So. Aber wenn es dein großer Wunsch ist, werde ich natürlich welche in Größe 47, 48.
Mhm. Wer ist bei mir?
Besorgen, ja, ich besorge dir welche.
Ja, ja, also auch die Kuhfuß. Nein, das ist für mich, ich überlege auch tatsächlich, mittlerweile bin ich ja in dem Alter, wo man sich das leisten kann. Ältere Menschen, obwohl, nein, das stimmt ja gar nicht, Steffi. Die ganz viele Ältere, die immer so dunkelbraun bis zum schwarzen Hautkrebs sind, die haben alle nicht die Schuhe an.
Nee, die haben die Schuhe
nein.
nicht an. Warum
nicht? Die Jungen wie du. Warum seid ihr so eine Weicheier?
Ja.
Ich habe ja auch keine Schuhe.
Ja, ich habe die ja nicht freiwillig angezogen.
Ja,
ich wurde ja genötigt, ja, falls ich in den Gardasee plumpse.
Ja.
Was das eine oder andere Mal passiert ist.
Ja, steht ja immer noch, wir haben immer noch das laufende Kalenderjahr 2022, immer noch die rote Badehose.
Ja, aber weißt du, was das Problem
ist? Ich kann sie immer noch
eine. Es gibt ja keinen Bademeister im Moment, der das Seepferdchen abnimmt, weil die haben ja alle keine Zeit.
Ich habe so ein Scheißglück.
Ja, wirklich. Also denk nicht, dass das Thema an dir vorbeigeht oder an mir.
Nein, aber stimmt. Bademeister haben große Nachwuchssorgen.
Ja, richtig. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, da einen Quereinstieg. Aber sprechen wir nächstes Mal drüber. Ich habe auf jeden Fall das Surfen erlernt und wurde nicht, wie ich am Anfang dachte, aus dem Magen eines großen Wales geborgen, sondern ich habe es tatsächlich hingekriegt. Und dann war ich noch ein bisschen in Österreich. Und Österreich ist ja im Prinzip wie Deutschland in den 90er Jahren.
Nein.
Ja, natürlich. Es wird viel in Clubheimen gemacht. Es wird auch, glaube ich, drinnen auch noch geraucht. Und wenn du eine Speisekarte dir anguckst von einem österreichischen Restaurant, da gibt es mehr Auswahl für Hunde als für Vegetarier. Da gibt es extra so eine Hundeecke. Für Vegetarier gibt es aber nur Käsespätzle. Ich habe einfach 2 Wochen nur Käsespätzle gegessen. Und so sah ich nachher auch aus. Das war dort in Österreich. Aber es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich glaube, der Wandersport wäre auch was für mich.
Ja, da hattest du ja mir die Freude gemacht, ein paar Bilder zu schicken. Und da sahst du absolut entspannt
aus. Ja, absolut entspannt. Habe natürlich auf 2000 Metern Höhe noch eine Frau getroffen, die ich aus Altona kannte. Das ist klar, das gehört dazu.
Donnerwetter 2000 Meter.
Ja, da ist die Gondel hochgefahren. Seilbahnbesitzer
muss man sein. Ja, aber trotzdem, Euro. Wandern heißt für dich ja Stunden,
nicht? Ja, am Tag. Richtig. Ja, richtig. Ja, das war mein kleiner Urlaubsbericht. Das war sehr schön gewesen. Und jetzt komme ich zu Hause an und da ist schon wieder Holland in Not. Wir haben vorhin schon mal angesprochen, der RBB hat ein Problem.
Der wer?
Der RBB, das ist der Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und wir alle haben das Problem jetzt. Es geht um die Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger, die irgendwie anscheinend scheiße gebaut hat.
Anscheinend sind wir ja über den Zeitpunkt der Vermutung schon raus, denn sie ist zurückgetreten von mehreren führenden Positionen, die sie hatte. Und also ist schon mal ein Eingeständnis, jawohl.
Was denkst du denn dann? Weil du kennst ja auch noch die goldenen Zeiten, in denen das wahrscheinlich gang und gäbe war, aber ist ja schon lange nicht mehr.
Die goldenen Zeiten, in denen es gang und gäbe war, hast du völlig recht, die kenne ich. Und da hat sich keine Sau dran gestoßen. Die Zeiten sind härter geworden, der Wind bläst härter. Und ich bin nur so enttäuscht, wenn sie das alles bewahrheiten würde, weil ich habe sie mal kurz kennengelernt, Patricia Schlesinger, eine so imponierende Frau, die der ich das sofort zugetraut hätte, als sie zum RBB ging. Dass ich gesagt habe, die wird da Zeichen setzen innerhalb der gesamten ARD.
Das hat sie ja soweit hingekriegt.
Ja, komisch. Also
ich finde das aus meiner Perspektive, also das ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht des Gebührenzahlers und der Gebührenzahlerin, sondern ja auch ein Schlag ins Gesicht, jetzt sagen wir mal von uns. Uns wird ja seit Jahren gesagt, ihr müsst sparen, ihr müsst sparen, ihr müsst sparen und man merkt das ja auch. Also es gibt nicht mehr genug Redakteurinnen und Redakteure, man muss mehr leisten für das Geld, was man verdient. Es ist einfach ein sehr kalter Wind, der durch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkstationen weht.
Genau das.
Wenn man mal rausgeht mit dem Mikrofon, wie oft bekommt man an Latz geknallt, Lügenpresse und so weiter. Also es ist einfach sehr unangenehm und ich kopiere mir nicht mal was beim NDR. Also weil ich weiß, wir müssen aufs Geld gucken und das sind wir gerade in dieser politischen Gemengelage den Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahlern ja auch schuldig, dass wir was Ordentliches abliefern, damit wir nicht dauernd auf dem Prüfstand sind, brauchen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt. Ja, weil ich bin der Meinung, wir brauchen den. Nicht für Umfragen unbedingt, wie, was machen Sie beim schönen Wetter, sondern wir brauchen den, weil da Qualitätsjournalismus gemacht wird, der immer wieder hinterfragt und geprüft wird. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Und wenn so jemand dann natürlich das ganze Gebilde, dieses ganze fragile Konstrukt, das immer wieder hinterfragt wird, gerade von Politikern aus dem rechten Spektrum oder auch von der FDP, wo immer wieder hinterfragt, brauchen wir das?
Menschen auf der Straße.
Brauchen wir das? Und wenn dann so jemand kommt und die ganze Scheiße mit dem Arsch einreißt, ist man natürlich einfach richtig sauer. So, und ich kann mir schon vorstellen, dass in allen Rundfunkanstalten jetzt jeder guckt, ist denn der Kopierer, den ich hier habe, ist der denn überhaupt, also ist der denn überhaupt nötig?
Natürlich,
oder,
klar.
Also Fax hätten wir auch schon längst bei eBay Kleinanzeigen reinstellen können.
Was angeschossen worden, was wir gar nicht wollten. Nein, und um das nochmal zu ergänzen, was du sagst, Steffi, dass wir tatsächlich jetzt wieder mal in einem miesen Licht stehen und dass wir die Öffentlich-Rechtlichen und wie du sagst eben, ihr lügt doch eh alle. Und das ist scheiße.
Weißt du hättest richtig schönes, weiches Klopapier. Das waren die 80er, das waren die 90er und heute reißt du dir den Arsch an diesem Rubbelzeug auf.
Wir haben, glaube ich, die Möglichkeit, denn ich hatte das an dem Rubbelzeug. Wie kommst du überhaupt rubbeln? Ich finde, wir haben ein Instrument, wir als Mitangehörige des NDR und gerade jetzt beim Radio. Es gibt ein ehrliches Medium und dieses ist das einzige auf der Welt, glaube ich, das man akzeptieren muss. Ein Live-Radio-Interview.
Zum Beispiel.
Oder ein Live-Fernseh-Interview, ja, wo du nichts manipulieren kannst. Und wenn du Glück hast und stellst die kritischsten Fragen und dein Gesprächspartner antwortet so ehrlich und so transparent, das ist geil, aber du musst aber lange suchen.
Ja, und was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja auch immer ausgemacht hat, war, dass immer noch mal kontrolliert wird, also dass immer noch mal nachgefragt wird, dass immer noch mal die Quellen kontrolliert werden und das braucht Manpower und das wird immer weniger, das ist überhaupt nicht mehr da und das ist aus Gründen dieser Sparmaßnahmen nicht mehr da und dass dann irgendwelche Leute sich da die Tapete bewuchern lassen für einen Arsch voll Kohle, ich habe schon sehr oft Arsch gesagt, jetzt weil ich mich so aufrege, das ärgert mich natürlich.
Du darfst es aber.
Ärgert mich natürlich wahnsinnig. Das geht alles von der journalistischen Qualität ab. Wir werden ja auch so zusammengespart, dass es nur noch darum geht, faktenbasierten Journalismus zu machen. Unterhaltung, dafür ist schon mal gar kein Geld mehr da. Mhm. So. Und da muss man Mario Barth gucken.
So.
Und das ist ja auch, also überleg das doch mal bitte.
Nun haken wir es ab.
Okay, die Rolling Stones waren auf letzter Tour, hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Ich habe gedacht, alle so dein Alter, letzte Tour. Und da kam ich...
Bist du tatsächlich der Meinung, dass sie sich damit zurückziehen?
Ich glaube doch.
Ich sehe sie nächstes Jahr wieder.
Okay.
Hundertprozentig.
Die Wette gilt.
Ja.
Hundertprozentig. Will ich übrigens nicht mit dir hin.
Die können gar nicht aufhören.
Ja, will ich auf keinen
Fall. Es sei denn, es stirbt noch einer weg. Ja. Und noch einer, das zu denken.
Irgendwann dünnt sich die Personaldecke aus.
Ja, ne? Das ist, wie es ist. Ich weiß gar nicht, wie der Nachfolger von Charlie Watts ist der auch schon über 70?
Ich
keine Ahnung. Guck mal, der Name ist zum Beispiel noch gar nicht bei mir zu Europa.
Ja, ich bin auch kein Rolling Stones-Fan. Du?
Oh, ohne Ende.
Ach, tut mir leid.
Ohne Ende.
Aber da warst du nicht da gewesen.
Nein.
Und pass auf, und im Rahmen dessen kam ich auf folgende Frage an dich, Carlo. Also beziehungsweise wir im Auto kamen auf folgende Frage. Wir kamen von den Rolling Stones auf H.P. Baxter, der nämlich im Schweizer Radio zu hören war. Und da haben wir gedacht, Mensch, der hat auch immer so eine junge Freundin. Der hat immer so junge Freundinnen, die so durchgereicht werden. Und wir haben uns dann gefragt, wie ist das eigentlich? Also warum haben das manchmal prominente ältere Männer, der ja mittlerweile ist, ist es so, dass sie sich selber nicht mehr sehen, dass sie selber immer quasi wie Peter Pan in diesem Alter bleiben, in dem sie zum ersten Mal erfolgreich waren und deshalb auch immer Frauen suchen auf dieser Augenhöhe? Oder haben sie einfach kein Korrektiv um sich herum, also keine Leute, die ihnen mal sagen, Hans-Peter, du bist jetzt auch schon fast 60, denk mal drüber nach, vielleicht mal in deinem Alter
zu. Bin ich der völlig falsche
Ansprechpartner? Ja, du bist, aber du kennst doch Leute.
Ja, aber ich selbst habe...
Wie ist das denn bei denen? Nee, bei dir selber? Ja. Deine Frau ist auch jünger, aber die hast du doch jetzt schon so
lange. Nein, auch sonst. Anderes. Sonst war ich immer eben entweder fast gleichaltrige oder minimal unter mir und ich war nie so der, die jetzt bei Hans-Peter, bei HB, ist es ja wirklich so mit den Jungen.
Ich meine ja auch nicht, dass du da persönliche Erfahrung, aber in deinem Umfeld gibt es das doch häufig.
Ja, aber ich kann dir keine Erklärung geben.
Kannst
ich
du nicht?
Nein. Dass man sich damit schmücken will oder dass man...
Aber ist das denn ein Schmuck? Also ich meine, du musst ja überlegen, du gehst einmal am Tag raus. Das ist die eine Sache. Aber du hast ja die ganze Zeit sonst wirklich Schwierigkeiten mit Gesprächsthemen.
Ja.
Oder nicht?
Ich weiß, was du meinst. Nein,
ich will das gar nicht verurteilen. Ja. Ich frage mich nur, wie
aber
es dazu
world,
kommt.
Aber es ist worldwide. Machen sie alle Kerle, dass sie sich eben, ja darf man sagen, schmücken mit jungen Mädchen? Ich weiß es nicht.
Oder ist es so ein Instinkt, dass man sich da noch fortpflanzen kann? Und sonst eher nicht im eigenen Alter.
Ja, das müsste ganz schon tatsächlich dieses schlimme Wort Liebe sein, ne, wenn man an Fortpflanzung denkt. Ich glaube, es ist
du
einfach,
meinst die...
Ich glaube ganz einfach, es ist die Popperei.
Ja?
Ja, ich glaube einfach, es ist die Popperei. Ja.
Weil das einfach attraktiver ist.
So.
Okay. Ja, das ist ja nicht so eine schöne Perspektive jetzt.
Du, wir können das schlicht runterbrechen auf, es ist einfach, ganz simpel gesagt,
ja,
die
gut.
Popperei.
Ja, dann haben wir es ja. Guck mal, was ich mir da Gedanken gemacht habe, ne? Psychologisch, was Nein, dahinter
musst du
steckt
nicht.
Und so.
Brich es runter auf Pop.
Ich habe eine letzte Frage. Weil du ein kluger Mann bist und weil ich dich
bin
öfter auf deine...
Mann.
Doch, du bist ein
ich kluger
Mann.
Ich bin ein lebenserfahrener
Mann. Du bist ein lebenserfahrener, mittelintelligenter Mann.
Mittel.
Du kommst ja auch öfter mal zum Friseur. Was ist eigentlich das Korrekte, was man da sagen soll, wenn jemand vom Friseur kam? Was sagt man dann? Sagt man dann, oh schön? Sagt man, neuer Helm? Oder sagt man, hatte der Friseur zu? Es gibt immer, was man auch sagt, man sagt immer das Falsche.
Warst du beim Friseur? Ja, warum bist du nicht rangegangen?
Ja, richtig.
Ja, genau.
Ja, was wäre
ja, ich
denn
hab
das,
keine Ahnung,
was soll ich denn mal sagen?
Ich habe keine Ahnung. Also es ist, eines steht fest, dass Friseure dir ein Ohr abkauen und ja, dass sie eben reden. Also mein Nick, bei dem ich seit 40 Jahren bin, ist so ein liebevoller Kerl, der mich, also ohne dass ich was sage, über die neuesten Dinge im Leben informiert und so. Aber hast du
was auch immer man, es ist immer falsch.
Hast du einen Helm auf, ist allerdings ganz geil.
Okay, dann sage ich das nächste Mal, grüß Nick ganz herzlich, wenn du ihn siehst.
Sehr, sehr, sehr gerne. Geiler Typ.
Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder, oder?
Ich freue mich.
Ich hoffe, du erlebst wieder so viel.
Ja, und ich freue mich so, dass wir wieder jetzt regelmäßig da sind. Ich sage was ganz Originelles. Ciao, Bella.
Auf Wiedersehen.